Mit Herzblut und Pioniergeist hat er drei Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Eigentlich wollten wir Ihnen hier und heute die 100. Folge unseres Podcasts Klug anlegen präsentieren, meine Damen, meine Herren. Dann aber kam der Russland-Ukraine-Krieg mit all seinen entsetzlichen Folgen und so waren die aktuellen Themen selbstverständlich wichtiger als das Jubiläum. Was aber dennoch bleibt, ist, dass wir mit dieser Folge eine ganz spezielle, eine ganz besondere Ausgabe für Sie vorbereitet haben. Wir wollen hinter die Kulissen schauen oder besser gesagt hinter die Kulissen hören, denn so ein Podcast sitzt nicht immer beim ersten Mal, wie Sie sich sicherlich vorstellen können. Wir wollen auch auf 100 spannende Folgen zurückblicken, ganz insgesamt auf all das, was wir erlebt haben in diesen runden 2 Jahren. Die Fragen stellen, was waren die beliebtesten Themen, was waren die Flops, wenn man das überhaupt so formulieren kann. Außerdem haben wir uns in den sozialen Netzwerken umgeschaut und wollen einige Fragen live beantworten, die gerade heiß diskutiert werden. Und wir wollen vom Quirin-Chef ein paar persönliche Einblicke in der Rubrik Karl Privat bekommen. Alles in dieser ganz besonderen Folge, die Sie selbstverständlich überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Jetzt aber zu Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Hast du dir dann was Hübsches angezogen zur 100. Folge?
Naja, es geht. Ich habe einen schicken Rolli an, also von der Seite marineblau. Ist doch schön, oder?
Ja, das regt die Fantasie ein. Ein marineblauer Rolli zur 100. Folge. Herzlichen Glückwunsch dazu, lieber Karl. In 2 Jahren haben wir das geschafft. Wie kam es eigentlich zu der Idee, einen Podcast zu produzieren? Das muss ja, wenn ich richtig zurückrechne, noch vor Corona passiert sein.
Ja, da hast du schon recht. Also die ersten Ideen gab es wirklich vor der Pandemie. Aber Corona war dann schon wirklich der letzte Auslöser, uns dann auch wirklich zu tun. Uns ist natürlich klar geworden, dass wir unsere Kundinnen und Kunden über möglichst viele und unterschiedliche Kanäle informieren sollten. Und hier nur mit schriftlichen Publikationen zu arbeiten, das reicht einfach heutzutage nicht mehr aus. Viele Menschen erreicht man mittlerweile eben besser mit einem Podcast. Dazu kommt, dass man Themen besser und interessanter aufbereiten kann und es für den interessierten Anleger einfacher ist, bestimmte Themen per Podcast sich zu erschließen. Nicht zuletzt folgt der Podcast aber unserer Mission, die Menschen zu besseren Anlegern machen. Und wir hoffen, gute Finanzaufklärung zu machen, um schlussendlich unsere Aktienkultur zu stärken und Börsenneulinge vor unnötigen Fehlern zu bewahren.
Und das ist auch gut und richtig so, würde ich sagen. Aber sag mal, Karl, wie waren die 100 Folgen für dich? Hast du es dir so vorgestellt, wie es jetzt wirklich war?
Also erst einmal macht mir das riesig Spaß, Anlagethemen mit meinem Team ohne den üblichen Hokuspokus aufzubereiten und es so darzustellen, wie es einfach ist. Aber du hast schon recht, ich habe manches unterschätzt, vor allem, dass wenn man Themen inhaltlich mit Tiefe behandeln will, dass es ganz schön aufwendig ist. Und an dieser Stelle möchte ich mich wirklich bei meinem tollen Team bedanken, nämlich an Stefan May und an Kussmann mit seinem Anlagemanagement-Team und Silvana Gritzke, die mich eben unterstützen. Ohne die würde ich das gar nicht schaffen. Also, es macht richtig Spaß, so aufklärerisch Themen aufzubereiten. Und ich muss zugeben, lieber Andreas, ich lerne auch dazu durch diese Arbeit. Und deswegen habe ich gleich auch mal die Gegenfrage, wie war es denn für dich, Andreas? Hast du auch was dazu lernen können?
Ja, ich lerne ja gerne von Älteren dazu, mein Lieber. Also insofern habe ich natürlich von dir eine ganze Menge gelernt.
Wie bitte? Ich bin doch nur ein paar Monate älter als du.
Ja. Immerhin, so bin ich, so höflich und freundlich, dass ich sage, nein, auch von den Älteren, auch von Karl lernen, das passt schon. Nee, aber jetzt mal im Ernst, also wenn ich richtig nachdenke, gerade die Folge oder die Folgen, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, ob es ein oder mehrere waren, mit systematischen und unsystematischen Risiken, Da habe ich im Vorfeld gedacht, boah, ist das komplex. Ist das, ja, wenn ich das so sagen darf, fast ein bisschen dröge, theoretisch langweilig. Aber am Ende war das doch so gut aufbereitet, dass ich da richtig was mitnehmen konnte. Denn mir war offen gesagt nicht bewusst, dass es an den Kapitalmärkten systematische und unsystematische Risiken gibt. Da oute ich mich einfach auch mal, gehört ja auch dazu. Und seitdem investiere ich auch ein Stück weit anders, weil ich versuche, das auch mit zu berücksichtigen bei allen Entscheidungen. Also, das ist natürlich was, was ich lernen konnte. Ich hoffe, Sie da draußen konnten auch eine Menge lernen in diesen 100 Folgen. Und da sind natürlich insgesamt eine Menge unterschiedliche Themen zusammengekommen. Und wir wollen jetzt mal auf die Top 3 schauen und wollen mit dem dritten Platz anfangen. Das ist die Folge 40 mit dem Thema zum Millionär mit einem Sparplan. Geht das wirklich? Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was du damals gesagt hast, Karl.
Ja, eine Million ist schon eine ordentliche Summe. Aber über einen längeren Zeitraum ist das natürlich auch erreichbar. Der Vorzug von Sparplänen ist der Zeitfaktor. Die meisten Menschen sparen ja über einen längeren Zeitraum an und dann zieht eben bei Sparplänen ein ganz besonderer Renditeturbo. Den Effekt, den viele Sparer übrigens gar nicht so bewusst ist, nämlich dieser berühmte Zinseszinseffekt.
Und das fand ich auch damals faszinierend, diesen Podcast, also zum Millionär. Ich glaube, es fanden dann offensichtlich viele andere Menschen auch. Aber erzähl uns doch nochmal, Karl, ob es tatsächlich nun jeder zum Millionär schaffen kann und wenn ja, wie genau?
Ja, vielleicht fangen wir hier nochmal ganz kurz mit dem besagten Zinseszinseffekt an. Denn der ist wirklich der Schlüssel und die langfristige Kraft dieses Effektes ist wirklich enorm. Der springende Punkt ist, dass erzielte Erträge jeweils wieder angelegt werden. Sie generieren im weiteren Anlageverlauf selbst wieder Erträge, womit die Anlagesumme immer stärker zunimmt. Je länger also der Sparplan läuft, desto höher fällt später im Vergleich zur eingezahlten Anlagesumme die erzielte Gesamtrendite aus, weil eben die aufgelaufenen Gewinne wiederum zunehmend mehr Gewinne erzeugen. Dieser Effekt kommt vor allem auf lange Sicht zum Tragen. Ich habe damals im Podcast auch noch Albert Einstein zitiert, weil es eins meiner Lieblingszitate in Sachen Geldanlage ist. Er soll mal sinngemäß gesagt haben, dass es nur eine Sache gäbe, über die er sich mehr wundert als über seine allgemeine Relativitätstheorie, und das sei die Wucht des Zinseszinseffektes. Dem ist aus meiner Sicht eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Ein Sparplan, am besten mit einem nicht zu knappen Aktienanteil, ist wirklich eine der einfachsten und besten Möglichkeiten, diesen Effekt zu nutzen und intelligent Geld anzulegen. Und das kannst du heute schon mit ganz überschaubaren Beträgen machen, zum Beispiel mit 25 Euro im Monat. Um mit einem Sparplan zum Millionär zu werden, braucht es aber zugegebenermaßen schon eine ganz ordentliche Sparrate. Und nicht jeder kann die im Handumdrehen aufbringen. Auf eine gute Million, um auf deine Frage zurückzukommen, Andreas, kommst du beispielsweise, wenn du 40 Jahre Anspardauer und eine monatliche Rate von 600 Euro unterstellst und eine Rendite von durchschnittlich 6% pro Jahr. Das ist für den weltweiten Aktienmarkt eine realistische Größe. 288.000 Euro hast du dann eingezahlt, also rund ein Viertel kommt durch Einzahlungen zustande und drei Viertel durch den Zinseffekt, wenn du eben auf diese Million kommst. Und das finde ich schon wirklich faszinierend.
Das ist es in der Tat. Ein Viertel zu drei Viertel, das ist mal eine spannende Konstellation. Und das gleicht in der Tat einem achten Weltwunder, wie, und du hast Einstein zitiert, wie er es ja auch genannt hat, also die Wucht des Zinseszinseffektes. Kommen wir zu Platz 2 der besten Liste der Podcasts. Das ist gleich die Folge 2 damals gewesen zum Thema die Marktwirtschaft als kreativer Krisenmanager. Und auch hier hören wir mal kurz rein.
Um die Marktwirtschaft mache ich mir keine Sorgen. Im Gegenteil, sie ist nun mal die Organisationsform, die sich auch in Krisenzeiten am anpassungsfähigsten gezeigt hat. Unser Chefvolkswirt bezeichnet die Marktwirtschaft sogar als Krisenmanager.
Karl, zwischen dieser Aussage und heute liegen mittlerweile fast 2 Jahre. Hat sich denn die Marktwirtschaft in dieser extremen Corona-Zeit und natürlich auch seit Ausbruch des Ukraine-Krieges wirklich als Krisenmanager bewährt?
Also in puncto Corona ist das für mich klar der Fall. auch wenn wirtschaftlich mit Blick auf die Pandemie sicher noch nicht alles wieder im Reinen ist. Alles in allem hat sich die Wirtschaft eindrucksvoll aus dem 2020er Tief herausgearbeitet. 2021 hatten wir eine rasante Wirtschaftserholung. Dabei haben uns diverse Innovationsschübe geholfen, aber auch die starke Anpassungsfähigkeit der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter. Nimm das Beispiel Homeoffice. Ich finde es nach wie vor erstaunlich, wie reibungslos das in vielen Unternehmen eingeführt wurde und wie gut das meistens auch klappt. Und dann natürlich die Impfstoffentwicklung. Eine einzige Erfolgsgeschichte und das auch noch aus Deutschland. Klar hat die Wirtschaftserholung auch sehr viel mit den immensen Stützungsmaßnahmen der Regierungen und Notenbanken zu tun. Die waren aber auch unbedingt nötig. Denn die Alternative war eine verheerende Rezession mit allen negativen Begleiterscheinungen, wie wir sie aus der Geschichte mit der Weltwirtschaftskrise 1929 kennen. Dass zur Pandemie nun auch noch der verheerende Kriegsausbruch in der Ukraine gekommen ist, stellt die Gesellschaft und die Wirtschaft vor eine Herkulesaufgabe. Das verschärft noch einmal die Lieferkettenproblematik und auch das Inflationsthema wegen der Energiepreisexplosion. Dennoch sieht es ganz danach aus, dass die Wirtschaft zum Beispiel in der Eurozone in diesem und nächsten Jahr noch einmal überdurchschnittlich stark wachsen kann. Ich behaupte ja nicht, dass die Marktwirtschaft alle Probleme einfach aus der Welt schaffen kann. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Aber auch im Hinblick auf die Ukraine-Krise wird es Anpassungsmechanismen und Innovationen geben, die zum Beispiel dazu führen werden, dass wir nicht in einer Energiekrise landen, die die Wirtschaft auf Dauer lahmlegt.
Wie immer ein optimistischer Karl, finde ich. Mhm. Und das führt mich zur erfolgreichsten aller bisherigen Podcast-Folgen. Das war tatsächlich Folge 1. Zu Aktien und dem Thema, der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Und du hast das damals konkret so formuliert.
Also ich bin ja seit 10 Jahren auf Kundenveranstaltungen und ich höre dann immer die Frage, ja, ich würde gerne einsteigen, ich habe jetzt Geld, aber es ist doch viel zu teuer. Die meisten Menschen, die so fragen, finden nie den Einstieg in den Markt. Auch wenn es paradox klingt, der beste Einstieg ist jetzt, aber ich kann mit Teilbeträgen starten, sodass ich schon mal wenigstens investiert bin.
Und ich muss mich jetzt mal outen, Karl. Ich fand das Zitat damals so gut, dass ich es seitdem in vielen, vielen anderen Interviews und Moderationen bei Veranstaltungen verwendet habe. Ist das okay für dich? Und nimm uns doch bitte nochmal kurz mit, wieso das so ist.
Na klar, Andreas, ich freue mich, wenn du mich zitierst, keine Frage. Vor allem, wenn es darum geht, mit weit verbreiteten Vorurteilen am Kapitalmarkt aufzuräumen. Aber du kannst mir natürlich mal ein Fläschchen Wein dafür schicken, finde ich.
Ich glaube, der schmeckt dir nicht, den ich kaufe.
Ja, doch. Aber lass uns mal zu dem Hintergrund des Zitats kommen, wenn es dir schon so gut gefällt, Andreas. Die entscheidende Frage lautet, was ist denn eigentlich der richtige Einstiegszeitpunkt? Ich würde mal vermuten, die meisten Menschen stellen sich da ein Datum vor, von dem an die Aktien recht konstant weiter steigen, ohne dass man einen stärkeren Rücksetzer hinnehmen muss. Nur das Problem dabei ist, einen solchen Zeitpunkt gibt es nicht, höchstens nachträglich. Es gibt niemanden an der Börse, der klingelt nach der Devise, jetzt bitte einsteigen, ab nun geht es ohne Verluste weiter. Die Börse kann grundsätzlich jederzeit einbrechen, Andreas, auch morgen schon. Wir wissen es einfach nicht. Was wir aber wissen, sind zwei Dinge. Erstens, dass die Aktienmärkte einen langen Atem letztlich mit einem überdurchschnittlichen Wertzuwachs entlohnen, und zwar unabhängig davon, wann du eingestiegen bist. Und zweitens, dass aktive Fondsmanager, die Tag ein, Tag aus nach günstigen Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkten suchen und entsprechend handeln, am Ende schlechter dastehen als jemand, der über einen längeren Zeitraum einfach investiert geblieben ist. Und genau deshalb gilt der Spruch, dass der beste Einstiegszeitpunkt immer jetzt ist. Nebenbei bemerkt Andreas, das Problem beim Market Timing ist weniger der Ausstieg, denn den kann man vielleicht noch finden, sondern das Problem ist, dass meiner Erfahrung nach die Menschen, die den richtigen Einstiegszeitpunkt finden wollen, letztlich gar nicht einsteigen und damit entgeht ihnen Rendite.
Karl, ist denn eigentlich unter diesen Top 3 Folgen, die wir gerade eben besprochen haben, auch deine Lieblingsfolge dabei? Und welche war das?
Also unter die Top 3 hat es meine Lieblingsfolge nicht geschafft, aber sie ist zumindest in der Spitzengruppe dabei. Es war die erste Folge unserer Podcast-Trilogie zum optimalen Aktienportfolio. Da ging es um die Frage, warum ein Index allein nicht für eine Aktienanlage ausreicht, auch wenn er noch so breit gestreut ist. Meine Lieblingsfolge ist es deshalb, weil es den Kern unserer Dienstleistung und unserer Handwerkskunst super beschreibt. Wissenschaftlich fundiert ein optimales Portfolio im Sinne des Rendite-Risiko-Verhältnisses zusammenzustellen, welches zu 99% die weltweite Marktkapitalisierung abdeckt. Also diese Folge mag ich wirklich sehr gerne. Und das schafft eben kein einzelner ETF und auch der MSCI World nicht. Inhaltlich war übrigens die gesamte Trilogie sehr herausfordernd für mich und mein Team, aber am Ende, finde ich, ist es wirklich ein tolles Ergebnis geworden. Aber da möchte ich gleich mal eine Gegenfrage stellen, Andreas.
Schon wieder?
Was? Ja, natürlich, heute bin ich mal dran.
Was geht mir ab?
Was war denn die Folge, die dir am besten in Erinnerung geblieben ist?
Also ich hätte jetzt schwören können, es war die Folge 1, aber wir haben gerade gelernt, die Folge 1 war das Thema mit dem, der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Deshalb vermute ich mal, das muss eine Folge 0 gewesen sein. Und zwar ist es wirklich die allererste gewesen, als es darum ging, dass wir dich vorgestellt haben, den Menschen Karl Matthäus Schmidt, wo du herkommst, woher du dein Wissen beziehst, wie dein Lebensweg aussah. Und das hat mich schon sehr, sehr interessiert. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und fand das hochspannend, dass du uns so sehr hast teilhaben lassen an deinem Leben. Und ich weiß auch noch, es war eine schwierige Zeit, ganz am Beginn der Corona-Zeit. Es war ein ungewöhnlicher Ort, an dem ich meinen Teil des Podcasts produziert habe. Und insofern ist das wirklich in bleibender Erinnerung geblieben. Und ich glaube, Karl, da erinnere ich mich sogar noch in 20 Jahren dran.
Wow, das ist aber schon wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Freut mich. Mhm.
Ja, so war das, ja. Und wir wollen weiter Bilanz ziehen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir auf die Flop-Folgen schauen. Welche fanden denn weniger Anklang? Und woran lag das deiner Meinung nach?
Da haben wir die US-Wahl durch die Börsenbrille. Da ging es darum, als Anleger keinen Aktionismus walten zu lassen. Da bin ich ehrlich gesagt überrascht, dass wir da vergleichsweise wenig Zuhörer hatten. Denn die US-Wahl hat ja auch hierzulande unheimlich viele Menschen umgetrieben, aber anscheinend eben nicht auf der Ebene der Geldanlage. Nachträglich muss ich aber sagen, dass ich das Ergebnis eigentlich ganz gut finde. Denn das heißt ja, dass sich die meisten von der US-Wahl nicht haben verrückt machen lassen. Zu den Flops zählte auch die Folge 24. Mr. Bond klärt auf, Unternehmensanleihen. Also das lag vielleicht daran, dass alle Daniel Craig erwartet haben. Und dann gab es am Ende nur uns beide, Andreas.
Ja, und da war die Enttäuschung groß, das kann ich mir vorstellen.
Aber vermutlich finden die meisten Menschen dann Aktien doch spannender als Anleihen. Und das kann ich natürlich sehr gut verstehen. Ja, und dann war da noch eine weitere Folge, No Risk, No Profit. Risiken und Rendite sind untrennbar miteinander verbunden. Die war also auch nicht sonderlich erfolgreich und das hat mich schon am meisten gewundert, weil ich das Thema für extrem wichtig halte. Denn der Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko, den wir ja etwas detaillierter aufbereitet hatten, ist ja die Grundlage jeder vernünftigen Geldanlage. Aber vielleicht sollte ich auch das Ergebnis positiv sehen, denn vermutlich bedeutet es, dass dieser Zusammenhang von vielen schon völlig verinnerlicht wurde und sie keinen Podcast dazu mehr brauchen.
Das wäre natürlich schön, in der Tat, ja. Und wo wir gerade dabei sind, welche Folge ist dir denn eigentlich am schwersten gefallen, Karl? Oder wo warst du eher mal unzufrieden mit dir selbst?
Also ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber eine Folge habe ich mal mit Fieber aufgenommen. Das war nicht ganz so schön, aber ich denke mal, das ist trotzdem noch ganz gut gelungen. Aber es gibt natürlich Themen, die ich nicht so mag und da fühle ich mich dann einfach nicht ganz so zu Hause. Und das wäre zum Beispiel das Thema Immobilien, um es ganz offen zu sagen.
Und warst du eigentlich auch mal unzufrieden mit mir und den Fragen, Karl? Jetzt hast du einmal nicht die Gelegenheit, um mal raus mit der Sprache.
Oh, jetzt haben wir aber ein Fass aufgemacht. Also wo soll ich denn da überhaupt anfangen?
Hallo?
Aber Spaß beiseite. Also manchmal kannst du schon wirklich penetrant nachfragen, aber ich denke, das ist letztlich ganz gut so, weil das heißt ja, dass du ganz konsequent die Hörerperspektive einnimmst. Und die kann ja jemanden wie mir, der sich tagtäglich mit diesen Themen beschäftigt, durchaus mal verloren gehen. Und deshalb hilft natürlich schon dein konsequentes Nachfragen, diese Themen einfach und verständlich zu erklären. Also am Ende machst du das schon gut.
Da bin ich ja wirklich erleichtert. Sonst hätte ich schon vorgeschlagen, wir beide sollten mal zur Paartherapie gehen. Aber das haben wir jetzt haarscharf umgangen. Hoffe ich jedenfalls. Karl, was ist denn für die nächsten 100 Folgen geplant? Ich meine, Themen gibt's ja wahrscheinlich genug. Was kannst und darfst du uns dann schon heute verraten?
Ja, du hast schon vollkommen recht. Es gibt noch eine Menge Themen, die wir behandeln können und die kann man auch alle nicht im Voraus planen, weil wir ja auch irgendwo immer zeitgemäß sein wollen und da muss man eben auf die aktuelle Nachrichtenlage reagieren. Aber gewisse Themen werden uns ganz sicher auch in den nächsten Monaten weiter begleiten, zum Beispiel das Thema Altersvorsorge oder wichtige Regeln für die Geldanlage. Was wir übrigens noch ausbauen wollen, sind speziell volkswirtschaftliche Themen, die eine hohe Bedeutung für die Geldanlage haben, weil das eben viele Menschen interessiert und eben auch wichtig für die Geldanlage ist. Und auch was das Format selbst angeht, wollen wir uns weiterentwickeln. Wir denken zum Beispiel über eine Art Gäste-Special nach, bei der ich mit bekannten Persönlichkeiten über Geld und ihre Erfahrungen bei der Geldanlage sprechen möchte.
Oh, das klingt spannend, in der Tat. Ja, und um auch eine Zahl zu verraten, ich hoffe, ich darf das, um die 5000 Hörerinnen und Hörer sind pro Woche dabei, um dir zu lauschen und um zu lernen. Ich ganz persönlich finde, das ist eine ganze Menge. Hast du mit diesem Erfolg gerechnet?
Also gehofft hat man das natürlich schon und habe ich auch mir erhofft, aber wirklich damit rechnen kann man natürlich nicht, weil es gibt ja in Sachen Geldanlage und Finanzen eine Menge Podcasts. Aber vielleicht nimmt man mir ja auch ab, dass es mir wirklich am Herzen liegt. Und unsere unabhängige DNA ist natürlich auch von Vorteil. Wir verkaufen keine eigenen Produkte und finanzieren uns nicht über Provisionen für Produktempfehlungen. Also mein Ziel ist es mit diesem Podcast, den gesamten Hokuspokus, den die Branche um das Thema Aktienanlage macht, zu entlarven und zu zeigen, wie einfach man an den Börsen erfolgreich Geld anlegen kann.
Ja, da seid ihr in der Tat immer noch gewissermaßen ein Nischenanbieter, wenn ich das so zusammenfassen darf. Und wir haben es ja auch gerade gehört, du hast viele treue Zuhörer und die möchten dir heute ganz gern gratulieren. Und darunter auch einige prominente Gäste. Und auch hier können wir, das finde ich hochspannend, direkt mal reinhören.
Ups, ist das jetzt wirklich schon der 100. Podcast mit Karl Matthias Schmidt? Respekt. Ich kenne Karl nun auch schon ein paar Jahre und es macht mir einfach immer wieder Spaß, ihm mit seinem Wissen beim Thema Geldanlage zuzuhören. Besonders gefällt mir einfach die Vielfalt der Themen rund um den Oberbegriff Geldanlage, die ausgewählt wurden. Herzlichen Glückwunsch. Ach ja, ich bin der Norbert Dickel von Borussia Dortmund.
Lieber Karl Matthäus Schmidt, liebes Podcast-Team, Happy Birthday und auf weitere 100 informative, kurzweilige und pointierte Folgen. Mit eurem klugen Finanz-Smalltalk macht ihr nicht nur Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern, sondern auch mich hier in Wien. Alles Gute und erfolgreiches 2022 wünscht Oliver Pollhammer.
Herzlichen Glückwunsch zum Podcast-Jubiläum, lieber Karl. Ein wirklich tolles Format, tolle Themen, auch meine Themen. Und ich finde es auch immer so schön, dass wir uns so einig sind. Maximale Risikostreuung, lieber passiv als aktiv. Und ehrlich gesagt, ihr habt immer noch mal einen Dreh, auf den ich noch nicht gekommen bin. Irgendeine tolle Studie, die ich noch nicht gesehen habe. Weiter so. Ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen. Und wie sagst du so schön in einem Podcast, einen Karl braucht man immer. Deine Jessica Schwarzer.
Herzlichen Glückwunsch zur 100. Podcast-Folge. Ich konnte gar nicht glauben, dass es schon so viele sind, wo ich doch eigentlich ein Fan der ersten Stunde bin und immer wieder gerne reinhöre. Und ich hoffe, dass ihr auch motiviert so weitermacht, denn ich persönlich kann nur sagen, dass ihr auch wirklich tolle Aufklärungsarbeit leistet und ja, manchmal auch komplexe Themen ganz easy, ganz verständlich rüberbringt, ob es jetzt zum Beispiel zum Thema Aktienanlagen ist und. Ich ziehe da für mich persönlich immer was raus und freue mich auf die nächsten 100 Folgen. Mach's gut, deine Tanja Bülter. Tschüss.
Liebe Karl Matthäus, herzlichen Glückwunsch aus Österreich zu deiner 100. Sendung. Mein Name ist Alfons, ich bin treuer Hörer eures Podcasts und ich möchte mich recht herzlich für dein und euer Engagement bedanken. Hinter jedem Podcast steckt sehr, sehr viel Arbeit und akribische Vorbereitung. Aber ich kann euch mitteilen, es bewirkt Veränderung. Zum Beispiel gebe ich regelmäßig das angeeignete Wissen an Bekannten weiter, die nach Rat bezüglich Finanzthemen fragen. Sogar meine Frau, die normalerweise nicht für diese Themen brennt, ruft zu mir ins Arbeitszimmer, dreht den Podcast lauter, wenn ich euch höre, und hat durch euch ihre Scheu vor diesem Thema abgelegt. Und das Wichtigste, wir haben begonnen, breit gestreut und regelmäßig zu investieren. In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächsten 100 lehrreichen Sendungen und schicken euch die besten Grüße aus Wien. Auf die nächsten 100 Folgen. Dein Alfons Priesner.
Oh Mensch, das geht ja richtig ans Herz. Viele schöne und warme Worte, Karl. Kämpfst du noch mit den Tränen oder können wir direkt weitermachen?
Oh, das war wirklich eine schöne Überraschung. Ich kannte die selber noch nicht, aber natürlich können wir weitermachen. Aber bei der Gelegenheit möchte ich mich bei allen Gratulanten natürlich ganz herzlich bedanken.
Das macht auch wirklich Spaß und es ist schön, dass es eben halt wirklich ankommt, auch da draußen. Das finde ich persönlich als Moderator dieses Podcasts ebenso wie all die anderen. Jetzt aber mal zum Kern des Podcasts, Karl. Du möchtest die Menschen zu besseren Anlegern machen. Das hast du ja auch schon eingangs gesagt. Und so haben wir in den gängigen Social-Media-Portalen nach den spannendsten Geldfragen recherchiert. 5 davon haben wir heute mitgebracht. Und diese 5 Fragen aus den Social-Media-Portalen, die würde ich gerne mit dir jetzt besprechen, beantwortet haben. Und na klar, fangen wir mit Frage 1 an. Eine Frage, die gerade zum Start ins Jahr 2022 aufkam und nichts an Aktualität verloren hat. Also wie kann man sein Geld jetzt gegen steigende Inflation schützen?
Ja, die meisten Anlegerinnen und Anleger wünschen sich an dieser Stelle die Nennung eines bestimmten Anlagesegments. Und diese Hoffnung muss man leider enttäuschen. Es gibt nicht die Anlageklasse oder Strategie, mit der man sich am besten gegen hohe Inflation wappnet. Gern werden hier von Experten Goldanlagen vorgeschlagen oder auch sogenannte inflationsindexierte Anleihen oder seit neuestem auch Kryptowährung. Diese Anlagen haben alle eins gemein. Sie bieten alle keinen verlässlichen Schutz gegen stärker und dauerhaft steigende Preise. Das wäre auch ehrlich gesagt zu schön, um wahr zu sein. Der beste Weg, sich zu wappnen, ist letztlich eine breite internationale Streuung über verschiedene Anlagesegmente hinweg. Und da geht es vor allem um Anlagen, mit denen man vom globalen Wirtschaftswachstum profitiert, weil das investierte Geld produktiv in Unternehmen wirksam wird. Und da spreche ich also vor allem von Aktien.
Und dann bleiben wir doch gleich bei Aktien mit unserer Frage 2. Da geht es um den sogenannten Weltindex. Der heißt MSCI World. Auch über den haben wir mehrfach gesprochen. Hier noch die dezidierte Nachfrage. Reicht der MSCI World als Investition?
Nein, Andreas, er reicht nicht aus. Das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Um es genau zu erklären, muss ich aber ein wenig ausholen. Also zunächst mal ist ein ETF auf den Weltindex schon mal besser als das, was die meisten haben, die von normalen Banken beraten werden. Also zum Beispiel besser als herkömmliche aktive Investmentfonds oder eine vom Anleger selbst zusammengestellte Einzeltitelaktienauswahl. Unser eigener Anspruch an ein vernünftiges Aktienportfolio geht aber darüber hinaus. Auf den ersten Blick ist der MSCI World mit knapp 1600 abgebildeten Aktien sehr beeindruckend und fühlt sich durchaus schon nach einer ausreichenden Streuung an. Wenn man aber genau hinschaut, dann stellt auch der MSCI Weltindex keine wirklich breite Marktabdeckung sicher. Und das kann auch von keinem anderen einzelnen Index gewährleistet werden. Der Königsweg wäre ein Portfolio aus wirklich allen weltweit verfügbaren Aktien. Denn von einem solchen Portfolio ist wissenschaftlich klar erwiesen, dass es hinsichtlich Rendite und Risiko das Optimum darstellt. Leider ist ein Portfolio, das wirklich alle rund 50.000 Aktien enthält, in der Praxis eine Utopie. Es kann also nur das Ziel sein, so nah wie möglich an ein solches Portfolio, sprich den ganzen globalen Aktienmarkt, ranzukommen. Und mit einem richtigen Mix der relevanten Aktienmarktsegmente kann man das schaffen. Dazu zählen neben den großen Standardwerten mit hoher Marktkapitalisierung noch Substanzwerte, Nebenwerte, Momentumaktien und Aktien mit in der Vergangenheit relativ niedrigen Schwankungen. Und in der Hinsicht hat dann auch der MSCI World Index seine Probleme, denn er ist stark auf die sogenannten Standardwerte fokussiert und bildet diese Segmente auch gut ab. Die anderen genannten Aktienbereiche sind aber nur unzureichend berücksichtigt. Daneben hat er noch weitere Schwachstellen. Zu starke Gewichtungen in den USA, keine Schwellenländeraktien, zumindest aktuell auch eine extreme Technologielastigkeit. Also zusammenfassend nochmal die kurze Antwort, der MSCI Weltindex reicht für ein wirklich gutes Wertpapierportfolio nicht aus.
Und haben wir wieder was gelernt in diesem Podcast. Aber apropos Lernen, Karl, warum wird einem in der Schule, so lautet Frage 3, warum wird einem in der Schule nicht beigebracht, wie man mit seinen Finanzen umgehen sollte?
Ja, da möchte ich mal einen Verdacht äußern. Die Lehrer wissen das selber nicht, weil sie es eben auch nicht gelernt haben. Aber mangelnde Finanzbildung ist wirklich ein Problem. Und ich wünsche mir, dass sich die neue Bundesregierung ranmacht, diese Lücke zu schließen. Zum Beispiel glauben immer noch viele Deutsche, dass die Lebensversicherung eine sinnvolle Anlage fürs Alter ist, aber ist sie eben nicht. Letztlich wird vieles in den Schulen gelehrt, aber nicht der richtige Umgang mit Ersparnissen. Das Gros der Anleger weiß zum Beispiel nicht, dass optimale Renditen nur über Produktivkapital zu erzielen sind, also vor allem durch Unternehmensbeteiligungen als Aktionär. Und das ist sicher auch ein Grund für die geringe Anzahl an Aktionären in Deutschland.
Also dann sei du unser Lehrer bitte für Frage 4, die da lautet, wie kann ich mein Geld effizient anlegen?
Da will ich mich mal auf die Kernschlagworte konzentrieren, quasi die goldenen Regeln. Triff keine Anlageentscheidung auf Basis von Prognosen. Auch das aktuelle Kursniveau darf dabei keine Rolle spielen. Das hatten wir ja gerade schon mal kurz besprochen. Unbedingt möglichst breit weltweit streuen, sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen. Auf die Kosten achten. ETFs sind hier das Mittel der Wahl. Langfristig planen und diszipliniert investiert bleiben, auch bei Börsenschwächen. Risiken vernünftig kontrollieren. Das geht am besten mit einer individuellen Aktienquote, die zur persönlichen Risikotragfähigkeit passt.
Und da war es auch eben wieder das berühmte Wort ETF und die Formulierung ETFs sind hier das Mittel der Wahl. Hin und wieder wird der ETF auch als Allheilmittel für junge Leute bezeichnet. Und auch du tust das, ja, und sagst, das ist schon das Richtige, um langfristig erfolgreich an den Aktienmärkten zu sein. Aber die Frage lautet jetzt hier, unsere letzte Frage, Nummer 5, was machen Ältere?
Also ETFs sind absolut nicht altersbezogen zu sehen, Andreas. Der große Vorteil von ETFs liegt ja in der günstigen Kostenquote und dass man damit prognosefrei anlegen kann. Und diese Grundprinzipien sind ja für Jung und Alt wichtig. Oft wird bezweifelt, dass es ganz grundsätzlich Sinn macht, auch als älterer Mensch noch Geld am Kapitalmarkt, insbesondere am Aktienmarkt, anzulegen. Das kann es aber sehr wohl. Natürlich muss man hier neben der Risikoneigung auch ganz genau den persönlichen Anlagehorizont betrachten. Meist kommt dann dabei heraus, dass auch ältere Anleger noch eine spürbare Aktienquote vertragen können. Wir empfehlen zum Beispiel Anlegern, die sich bereits in der sogenannten Entnahmephase befinden, immer noch eine Aktienquote von 30%.
Soweit unsere 5 Fragen und 5 Antworten aus den Social-Media-Portalen. Ich danke dir ganz herzlich, Karl. Und ich habe eingangs, und da freue ich mich jetzt tierisch drauf, sage ich dir ehrlich, eine Rubrik Karl privat angekündigt. Bist du bereit für den Blick durch das Schmidtsche Schlüsselloch?
Na klar, Andreas.
Na gut, dann legen wir los. Was war denn dein Lieblingsfach in der Schule?
Also ich hatte 2. Das war einmal Erdkunde. Das hat mich wahnsinnig interessiert, über andere Länder mehr zu erfahren. Und wir hatten auch einen ganz tollen Lehrer. Und dann Geschichte. Das fand ich wahnsinnig spannend, auch wenn es zugegebenermaßen echt nervig war, so viel auswendig zu lernen, vor allem die ganzen Jahreszahlen.
Karl, nächste Frage. Wenn du kein Banker geworden wärst, was wärst du dann heute?
Das weiß ich natürlich nicht, aber ich kann sagen, dass, ja, also Architekt, das finde ich schon sehr spannend oder vielleicht auch Innenarchitekt. Aber die Wahrheit ist, ich weiß es nicht.
Welche Fehler beim Thema Geld, gern auch beim Taschengeld, sind dir in jungen Jahren unterlaufen und was hast du daraus gelernt?
Ja, Taschengeld, da erinnere ich mich natürlich noch gerne dran und was habe ich da gemacht? Ich bin dann oft mit dem Taschengeld in so einen Schreibwarenladen gegangen und habe mir dann Playmobil-Figuren gekauft und Jerry Cotton-Hefte, das sind so Krimi-Hefte gewesen und dann war eben das Taschengeld schon gleich am Anfang weg, das war schon doof.
Mit anderen Worten, du warst eher der Playmobil-Fan und weniger der Lego-Fan?
Ja, ich komme ja aus Nürnberg und da liegt Playmobil vor der Tür. Also deswegen war ich natürlich Playmobil-Fan, definitiv.
Na, das erklärt sich in der Tat dann von selbst. Karl, wenn du eine berühmte oder prominente Person treffen könntest, wer wäre dies und welche Frage würdest du ihr oder ihm stellen?
Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass mich Architektur interessiert und ja, dann möchte ich vielleicht auch Architekten treffen und zum Beispiel die beiden Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron, die finde ich großartig. Die haben ja das Stadion in München gebaut oder die Elbphilharmonie in Hamburg und die würde ich natürlich die Frage stellen, wie kann man solche kreativen Gebäude planen? Wie kommt man auf die Ideen? Das würde mich interessieren.
Ja, Karl, wie kommst du auf die Idee, als Nürnberg-Fan die Allianz-Arena des FC Bayern gut zu finden?
Das liegt nur an den Architekten, glaube ich mir.
Ja,
von ihnen ist sie ja auch ganz hässlich.
Das hätte mich jetzt auch sehr überrascht, alles andere. So, nächste Frage. Hören deine Kids eigentlich auch hin und wieder mal in den Podcast rein? Und wenn ja, was sagen sie zum Papa und seiner Performance?
Also sie behaupten, dass sie Folgen hören und ich möchte das einfach mal glauben und die sind schon durchaus sehr beeindruckt, was wir da alles aufbereiten. Und erst gestern hat mein ältester Sohn Maximilian mir Fragen gestellt zum Index-Investing und da habe ich ihn gleich mal verdonnert, die Folgen zum optimalen Portfolio sich anzuhören. Mal schauen, ob er es macht.
Sehr gut, wieder ein Hörer mehr, so soll das sein. Karl, du bist sehr umtriebig, neugierig, hast immer Lust aufs Neue. Ich glaube, ich sage da nichts Falsches. Das ist jedenfalls das, was ich festgestellt habe in den vergangenen 100 Folgen. Gibt es denn eine Idee oder ein Projekt, das du als nächstes anpacken willst, ob nun privat oder beruflich?
Also meine Aufgabe bei Quirin und Quirion ist weiter wahnsinnig spannend und wir stehen ja erst da am Anfang und es gibt ja in Deutschland keine große bekannte Marke, die für eine faire und gute Geldanlage steht. Und die nächste Aufgabe ist es, sozusagen diese digitalen Angebote bei Quirion mit der persönlichen Beratung stärker zu verbinden von Quirin. Und das ist erstmal schon mal sehr spannend, aber wir wollen natürlich noch weiter wachsen und groß werden und das ist unsere Hauptaufgabe. Na, und privat habe ich hier noch eine Scheune stehen und die will ich einfach noch renovieren. Also da habe ich auch noch ein bisschen was zu tun.
Du bist immer noch nicht fertig. Wow.
Nee, aber das war's dann, wenn ich das geschafft habe.
Okay, und was wir aus all den Podcast-Folgen auch wissen und auch gesehen haben zur Podcast-Folge mit der Kamera auch. Hund statt Katze, also Quentin, an den erinnere ich mich lebhaft. Du bist auch eher Klassik statt Schlager-Typ und da geht, finde ich, vielleicht noch ein bisschen mehr und deshalb würde ich dir gerne noch so ein paar kurze Fragen vorwerfen mit der Bitte dann auch um kurze Antworten, Karl. Also, bist du bereit?
Ja.
Gut, Frühaufsteher oder Langschläfer?
Langschläfer.
Berge oder Meer?
Im Winter Berge, im Sommer Meer.
Mhm. Kino oder Theater?
Theater.
Organisiert oder chaotisch?
Oh, ich denke schon, dass ich organisiert bin, ja.
Mal gucken, was die Kollegen davon sagen. Karl, Abenteurer oder Couch-Potato?
Ah, dann doch lieber Abenteurer.
Ah, daher auch Erdkunde und das Reisen, ne? Chips oder Schokolade?
Schokolade, eindeutig.
Und last not least, Achterbahn oder Geisterbahn?
Geisterbahn.
Echt? Warum? Wird dir auf der Achterbahn schlecht?
Kann passieren.
Gut, abschließend möchten wir allen Fans von Klug Anlegen auch noch den versprochenen Blick hinter die Kulissen gewähren, denn selbstverständlich geht bei den Produktionen nicht immer alles glatt. Das weiß ich selbstverständlich auch nicht nur vom Podcast, sondern auch von vielen anderen Interview- und Videodrehs. Karl, hattest du beispielsweise mal einen Lachflash?
Also ich erinnere mich bei der Videoaufnahme zum Einjährigen, da gab es so eine lustige Situation mit unserem Hund Quentin, aber du hast dann zum Glück so ernst und professionell geguckt und dann habe ich mich wieder eingefangen und dann war alles gut.
Ei, das habe ich gar nicht so in Erinnerung, aber ja, wenn ich dir damit helfen konnte, immer wieder gern. Karl, oder gab es vielleicht mal lustige Versprecher oder Zungenbrecher? Ich meine, die Finanzsprache ist ja nicht immer ganz einfach.
Naja, ich gebe zu, meine englische Aussprache ist verbesserungswürdig, sagen meine Kinder.
Ich finde ja, Karl, wir sollten nicht nur drüber sprechen, sondern einfach mal reinhören. Das Team hat da mal was zusammengestellt. Ich weiß offen gesagt nicht, was auf uns zukommt. Bin sehr gespannt. Hören wir noch mal rein.
Hallo, Andreas, ich höre gerade nichts mehr.
Hallo? Ach so, ich muss ja Hallo Karl sagen.
Was muss ich jetzt machen? Mikro passt, oder?
Hauptsache es knallt.
Danke, solche Tipps wollte ich haben.
Ich versuche ausnahmsweise mal spontan zu sein.
Dann würdest du echt mal cool sein.
Bla bla bla.
Läuft.
Dann freue ich mich auf Karl, mein Sahnehäubchen.
Ach Mann, ich bin irgendwie heute noch ein bisschen...
Zu dem immer noch? Deine Triefnase?
Aber nicht mehr so schlimm.
So, lass uns mal anfangen.
Okay. Bonbon raus.
Okay, angekommen, Karl. Und dann drehen wir den Spieß doch einfach mal um und wollen klären, was auf jeden Fall nicht unter den Fisch... Unter den Fisch... Scheiße, ich höre jetzt auf.
Brauchen wir jetzt eine halbe Stunde.
Also die Millennials... Millennials...
Hammer Mia.
Die Ruhe.
Ich mach nochmal.
Was kannst du denn jetzt besonders effizient?
Ich muss mal drüber nachdenken.
Soll ich deine Frau fragen?
Vielleicht besser. Der Telekom-Riese Verizon und der Chemie-Konzern. Verizon, oder?
Ja, ja. Du machst es perfekt.
Aber ich finde das ja wirklich toll. Also Kompliment, was da alles steht. Das ist so toll. Also da lerne ich ja wirklich noch Sachen dazu.
Die Schleimerei war langweilig. Entschuldigung, Andrea, ich wollte jetzt einen kleinen Gag machen, aber das war wirklich
ist so. Ist dir nicht gelungen, Karl. Ich habe nur netterweise gelacht.
Ach du Scheiße.
Geld ist schön, Bargeld ist dreckig, das sagt Karl Matthäus Schmidt in Anlehnung an seine Oma.
Wer kam denn bitte auf die Idee?
Ich habe zwar nur ein Zehntel davon verstanden, aber immerhin hat es ausgereicht, um viele Fragen daraus zu generieren.
Wisst ihr, was meine Erinnerung wirklich an UK ist? Mein erstes Flaschendrehen.
Fallt über mich her.
Jetzt habe ich hier eine Motorsäge. Warte mal, ich muss mal kurz die Motorsäge beenden.
Du hast ja auch mal als Student an der Börse angefangen. Also du hast doch studiert, Karl, oder? Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
Ja, ja, ich habe auch einen Abschluss geschafft, wirklich. Also, wow, BWL in Nürnberg. Ich freue mich, Ihnen ein neues Wort zu erklären. Eine monopolistische Konkurrenzsituation.
Ja, ich merke schon, das hat sich wirklich nicht ausgezahlt, dass ich nicht studiert habe. Ja, was hältst du denn von Crash-Propheten?
Gar nichts, Andreas.
Risiken, die von den Anlegern in ihren Depots unbedingt vermieden werden sollten, sind aus Unternehmersicht eigentlich gar nicht schlecht. Ist das jetzt richtig?
Richtig. Denn
hey, Strike.
Gut zugehört.
Kann ich das also so managen oder brauche ich da quasi meinen Karl?
Also einen Karl braucht man immer, aber Spaß beiseite. So ein Schmarrn.
Ja, aber ich finde es gar nicht so schlecht von dir, auch diese Themen zu hören, Karl.
Das mag das Bundesaufsichtsamt für das Bankwesen nicht.
Das ist ja der Knaller. So, wir werden dann fertig.
War es zu langweilig?
Nein.
War ich zu negativ?
Nee, du warst dann nicht mal realistisch.
Ah, sehr, sehr schön. Karl, lebst du noch oder liegst du schon unterm Tisch?
Nee, war sehr schön. Ich habe mich sehr amüsiert drüber.
Und das zeigt im Übrigen auch, meine Damen, meine Herren da draußen, dass wir eben nicht nur sagen, dass wir Spaß bei der Arbeit haben, sondern ich glaube, das kam eben bei dem Zusammenschnitt sehr gut rüber, dass dieser Spaß auch wirklich gelebt wird in diesem Podcast. Das finde ich wirklich schön. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Karl, das sollten wir uns unbedingt erhalten, oder?
Definitiv, und ich kann das nur bestätigen. Wir haben wirklich auch Spaß bei der Produktion.
So, das soll es jetzt aber auch wirklich gewesen sein mit dieser Jubiläumsfolge. Das hat viel Freude gemacht. Karl Matthäus Schmidt war das. Bestens aufgelegt. Auch viele Gäste, externe Gäste. Das war eine großartige Geschichte. Und wir versprechen, wir bleiben natürlich am Ball und werden Ihnen weiterhin die aktuellen Börsenthemen unserer Zeit in dieser Form, in diesem Podcast präsentieren. Stellen Sie Fragen unter podcast@quirinprivatbank.de. Dann sage ich wie immer, danke fürs Lauschen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet. Das innovative Anlagekonzept Marktmeinung Wissen beruht auf bewährten Erkenntnissen der Finanzmarktforschung und investiert frei von Prognosen in den weltweiten Kapitalmarkt. Die Bank unterstützt interessierte Anleger bei der Altersvorsorge und dem langfristigen Vermögensaufbau. Mehr Informationen erhalten Sie unter quirinprivatbank.de.